Begegnung mit Jesus heißt unsere aktuelle Predigtserie. Menschen treffen Jesus und diese Begegnung wird zu einem Schlüsselmoment in ihrem Leben. Und diese Menschen lernen nach und nach diese Begegnung schätzen zu lernen, richtig einordnen zu lernen. Solche Begegnungen schauen wir uns an. Da war die zum Beispiel zwischen Jesus und diesem jüdischen Steuereintreiber, dem kurzen, stadtbekannten, stinkreichen, verbrecherischen Halsabschneider, dem Jesus eine neue Identität gegeben hat, indem er gegenübergestellt hat, hier ist dein Besitz, hier ist das, was du haben kannst durch die Begegnung mit mir. Und es hat sich was verändert bei ihm. Dann war letztes Mal die Begegnung zwischen Jesus und dieser mehrfach disqualifizierten Frau, dieser heidnischen Frau, die, obwohl sie Jesus nicht kannte, in ihm viel mehr gesehen hat als all die Menschen, die behauptet haben, den kennen wir gut, wir wissen genau, was der will. Beide wurden von Jesus total überrascht. Beide haben genau das bekommen, was sie nötig hatten. Und das ist es, was ich mir für heute für uns wünsche, dass wir eine Offenheit mitbringen, dass wir damit rechnen, dass es mehr gibt für unser Leben als den momentanen Ist-Zustand. Egal, ob der sich gerade total gut anfühlt oder vielleicht auch nicht so gut, dann fällt es vielleicht leichter. Und dass wir ein bisschen mehr von der Möglichkeit entdecken, dass es, wonach wir uns sehen, dass es das eventuell bei Gott geben kann. Und wahrscheinlich habt ihr es gemerkt, dieser Bibeltext, den wir uns heute angucken, diese Begegnung ist wieder total anders. Die passt irgendwie so gar nicht da rein. Es ist die frühestmögliche Begegnung, die mit Jesus überhaupt denkbar war. Es ist eine Begegnung mit dem unsichtbaren Jesus. Und von daher ist es uns eigentlich von unserer Situation her viel näher, als das, was Zachäus und diese Frau erlebt haben. Wenn wir Jesus begegnen, müssen wir uns mit dem unsichtbaren Jesus auseinandersetzen. Wir werden feststellen, dass es keinen Unterschied macht. Und wir werden hoffentlich gleich sehen in dieser Begegnung, ich sag mal so wie es ist, in dieser Begegnung mit diesem Zellklumpen Jesus. So klein hat er sich gemacht. So klein hat er sich gemacht, um zu uns zu kommen. Er war gerade dabei, es sich in der Gebärmutter gemütlich zu machen, von Maria. Wenn wir in unseren Gottesdiensten oder auch im persönlichen Leben uns mit der Bibel oder mit Begegnungen mit Jesus beschäftigen, dann tun wir das nicht, um uns irgendwie intellektuell oder philosophisch weiterzubilden oder weil wir sonst nichts zu tun haben. Wir machen das, weil wir glauben, dass die Begegnung mit Jesus immer Konsequenzen für unseren Alltag hat, weil wir in diesen Begegnungen etwas über Gott, über sein Wesen, über seine Größe, über seine Schönheit, über das, was er für uns getan hat, über seine Eigenschaften, über all das mehr erfahren in diesen Begegnungen. Das alles macht natürlich, ehrlich gesagt, nur dann Sinn, wenn an diesem Jesus wirklich was dran ist, an ihm als Person. Davon bin ich überzeugt, auf dieser Grundlage bauen wir mittendrin. Ich weiß auch, dass einige von euch davon überzeugt sind. Also meine Grundannahme für die Argumentation in den nächsten Minuten lautet, es gibt einen Gott, der hat eine gute Nachricht weiterzugeben. Das biblische Wort dafür ist Evangelium, Euangelios, eine gute Botschaft. Angelos ist der Engel, der Botschafter steckt da drin. Er hat eine gute Nachricht für das Leben von allen Menschen weiterzugeben, also auch für unser Leben, und sucht nach einem Weg, uns das mitzuteilen. Das ist die Annahme. Und ich weiß, dass auch einige da sind, die sind skeptisch. Und es ist sehr hilfreich, wenn man skeptisch jetzt auch diese Frage betrachtet, die ich euch gerne sagen will. Vielleicht kannst du dich trotzdem auf dieses Gedankenspiel einlassen. Es gibt einen Gott, der hat eine lebensnotwendige, eine gute Nachricht für dein Leben, hat die weiterzugeben und fragt dich, wie soll ich es machen? Wie soll ich es machen? Wie soll ich euch Menschen, wie soll ich dir erklären, wie wichtig du mir bist, wie wichtig ihr mir seid? Welchen Weg soll ich wählen, damit ihr mir glaubt? Wie hättest du es angestellt? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Welches Konzept schlägst du vor, wenn du das, was der christliche Glaube anbietet, als nicht glaubwürdig hältst? Welches ist glaubwürdiger? Wie hätte Gott sich besser mitteilen können? Es ist nämlich die eine Sache zu behaupten, das ist doch alles irgendwie Quatsch, das ist doch bescheuert, das ist doch unglaublich, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht zu glauben, so wie das dargestellt ist. Aber wie dann? Was ist die Alternative? Und ich habe mir überlegt, spricht nicht vielleicht genau die Tatsache, dass Gott einen so unglaublichen Weg gewählt hat, dafür, dass alle menschlichen Ideen und alle menschlichen Konstrukte, die wir aufstellen würden, zu kurz greifen? Es geht nämlich gar nicht in erster Linie um die Frage, macht das für mich Sinn, sondern um die Frage, macht das für alle Menschen zu allen Zeiten gleichermaßen Sinn? Und zwar Sinn in dem Sinne, dass es wirklich auch weiterhilft. Die eigentliche Frage lautet also, bin ich bereit, mich jemandem unterzuordnen, jemandem zu vertrauen, der den besseren, den absoluten Überblick hat? Es ist also eine Vertrauensfrage, die wir hier stellen. Spricht also die Unglaublichkeit von vielen biblischen Berichten, Begegnungen und Ereignissen nicht gerade für ihre Wahrhaftigkeit und damit für einen lebendigen Gott? Die Menschen damals, die waren ja auch nicht alle doof. Das, was in der Bibel berichtet wird, war nachzuprüfen. Man konnte ja Leute fragen, die dabei waren, ob das wirklich so war. Und wenn nicht, dann hätten die doch mindestens irgendwie die Kanten abgefeilt, an denen sich die meisten gestört haben, ein bisschen geglättet, ein bisschen beschönigt, ein bisschen glaubwürdiger gemacht, oder? Allein in dem Bibeltext von heute stecken so viele Geheimnisse und so viele Fragen drin, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, es muss um mehr gehen als um Logik und Verstehen, nämlich um Glauben und Vertrauen. Und deswegen erzählen Menschen zu allen Zeiten, in der Öffentlichkeit, in allen Einzelheiten, was sie mit Jesus erlebt haben. Und wenn es für uns noch so unwahrscheinlich und vielleicht ein bisschen peinlich klingt, entweder es ist total peinlich oder es gibt diese tiefe Überzeugung und dieses Vertrauen und diesen Glauben und die Erfahrung, dass es Gott wirklich gibt, der selbst diesen Glauben schenkt. Und das ist bis heute nicht anders. Lass uns mal eintauchen in diese Situation. Wir befinden uns zeitlich 9 Monate vor dem berühmten, vielleicht dem berühmtesten Bibeltext, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, der Weihnachtsgeschichte, der Geburtsgeschichte Jesu. 9 Monate davor sind wir hier. Maria, ein 14-jähriges Mädchen aus Nazareth, so jetzt kommt das erste Ding, wird von einem Engel besucht. Okay, könnte an der Pubertät liegen. Der Engel redet mit ihr, der zweite Punkt. Und er erzählt ihr, Maria, du bist schwanger. Und sie, obwohl sie sich ganz sicher ist, noch nie in ihrem Leben Sex gehabt zu haben, glaubt ihm das. Unglaublich. Sie fragt zur Sicherheit lieber nochmal nach und sagt, Gabriel, wie soll das gegangen sein, schwanger von wem? Und Gabriel sagt, na, vom Heiligen Geist. Und sie sagt, wer ist das? Und er sagt, es ist eine Person Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Unglaublich. Also ein 14-jähriges Mädchen in Nazareth, schwanger von Gott. Das ist die Schlagzeile. Logik und Verstand steigen spätestens hier auf der 3. Seite des Neuen Testaments aus. Glaube und Vertrauen steigen hier ein. Und genau das ist eines der Probleme, was wir haben seit der Aufklärung, den Konflikt zwischen Glaube und Logik. Und als ob das an sich nicht schon wunderlich genug wäre, setzt Gott noch einen drauf und sagt, Maria, diese unglaubliche Geschichte beglaubige ich durch eine weitere unglaubliche Geschichte. Und die Bibel nennt das Wunder. Das sind die Momente, wo wir uns wundern weil wir etwas sehen und nicht verstehen und einordnen können, nicht erklären können. Warum? Weil wir Menschen sind und Gott Gott ist. Und weil Gott uns, seine Leute, so gut kennt, sichert er lieber mal doppelt ab und lässt Maria durch den Engel ausrichten: Maria, deine Schwangerschaft als Jungfrau, menschlich unmöglich, zeigt etwas von der Besonderheit dieser Schwangerschaft und von der Besonderheit dieses Kindes, die beglaubige ich mit der Schwangerschaft deiner Verwandten Elisabeth. Wie das? Naja, Maria, Gott will dir zeigen, dass du ihm vertrauen kannst. Elisabeth und Zacharias, du weißt, dieses uralte Pärchen, irgendwo in den Bergen von Juda, ihr Leben lang kinderlos geblieben, weil sie als unfruchtbar gelten. Die ist auch schwanger. Im 6. Monat. Unglaublich. Und ihr Sohn Johannes spielt eine ganz wichtige Rolle für deinen Sohn Jesus. Triff dich mal mit ihr. Das ist der unglaubliche Weg, mit dem Gott die Menschen damals und uns heute einladen will, ihm zu vertrauen. Und natürlich gibt es auf so eine Geschichte und auf so eine Einladung ganz unterschiedliche Reaktionen. Sowas macht man doch nicht. Das ist doch peinlich. Das erzählt man doch nicht. Es sei denn, es ist die Wahrheit. Und so müssen wir diesen Bibeltext lesen, als einen historischen Bericht von einem wichtigen Ereignis der wichtigsten oder den beiden wichtigsten Schwangerschaften der Menschheitsgeschichte überhaupt, obwohl jede Schwangerschaft wichtig ist, die medizinisch und menschlich nicht möglich waren und die Lukas, der Arzt, aufgeschrieben hat, obwohl es damals auch schon viele Kritiker gab, nachdem er gründlich geforscht hat, Gespräche geführt hat, Menschen interviewt hat, wissenschaftlich gearbeitet hat und letztlich dann irgendwann auch Jesus persönlich begegnet ist und zu dem Schluss gekommen ist: Es stimmt. Es ist die Wahrheit. Und ich muss das aufschreiben, weil es von so großer Bedeutung ist. Danke, Lukas aus dem Jahr 2013. Und deswegen erwähnt er diesen wichtigen Satz, mit dem sich der Engel verabschiedet von Maria und der die Grundlage für alles bietet: Denke daran, für Gott ist nichts unmöglich. Darum geht es. Immer. Und wenn das stimmt, und wenn das heute noch stimmt, wenn das heute noch gilt: Gott ist Gott und für Gott ist nichts unmöglich, welche Konsequenzen hat das? Welche Folgen hat das? Welche Prioritäten hat das? Welche neuen Gedanken für dich und dein Leben bringt das mit sich? Welche Perspektive gibt das für dein Leben? Die Absicht, warum Dr. Lukas sich die Mühe gemacht hat, über das Leben von Jesus zu forschen und aufzuschreiben, war, um darüber zu schreiben, dass Menschen sicher wissen können, was es mit dem Jesus auf sich hat. Wir bekommen hier einen Eindruck davon, welchen Aufwand Gott betrieben hat, um sich uns mitzuteilen, um uns einzuladen, um ihm zu vertrauen. Vorher, zu Zeiten des Alten Testaments, also die Jahrhunderte davor, da gab es eine sehr intensive Kommunikation zwischen Gott und seinem Volk, den Juden, durch Propheten, durch Priester, durch Opfer, durch Gebote. Ziel war es immer, die gestörte Beziehung der Menschen zu Gott wiederherzustellen, wieder in Ordnung zu bringen. Aber alles tun hat nichts genützt und Gott hat das gemerkt und von Anfang an gewusst und hat gesagt: Wartet darauf, was ich tun werde. Ich werde etwas unternehmen. Ich schicke euch einen Retter, ganz anders als ihr denkt, aber er wird kommen. Ich komme zu euch. Und die Leute haben gewartet und gewartet und gewartet und zwischen dem Letzten, was Gott gesagt hat im Alten Testament, und dieser Situation hier liegen 400 Jahre. Wie lange sich manchmal 5 Minuten Schweigen anfühlen kann. Und Gott hat scheinbar 400 Jahre geschwiegen mit dem Versprechen in der Luft und der Erwartung der Leute und der immer größer werdenden Unsicherheit. Was passiert hier eigentlich? Und trotzdem war Gott am Wirken, um dann mit so einem Paukenschlag die Kommunikation wieder aufzunehmen. So, Mädel, du bist schwanger und dein Kind ist der Retter für die Welt. Für diesen Weg habe ich mich entschieden, um die Welt zu retten. Wisst ihr, ich glaube, lange Pausen, lange Stille war oder ist vor allem dazu da, mich zumindest dazu zu bringen, mal von dem wegzugucken, was ich tun kann, um mich auf das zu konzentrieren, was Gott getan hat und was er tun möchte. Wenn wir also vielleicht von Gott nichts hören oder merken, wenn du von Gott gerade nichts hörst, ist das noch lange kein Grund zu glauben, dass es ihn nicht gibt. Es gibt ihn so sehr, dass er jeden von uns, glaube ich, heute fragen will, und wie sieht's aus mit deinem Vertrauen zu mir? Kannst du den Aufwand erkennen, den ich betrieben habe? Hast du dich daran gewöhnt? Oder hast du vielleicht noch nie darüber nachgedacht? Als Gott wieder angefangen hat, mit den Menschen zu reden, war das nicht in einem Flüsterton, mit dem er sich entschuldigt hat für das lange Schweigen und ich hatte viel um die Ohren und war kurz weg, sondern er taucht auf innerhalb von 6 Monaten zweimal mit seinem Boten, dem Engel Gabriel, um menschenunmögliche Schwangerschaften anzukündigen. So steigt Gott in die Kommunikation wieder ein, nach 400 Jahren Schweigen. Und Maria glaubt Gott und vertraut Gott und macht sich auf den Weg und läuft gleich los. Und auch hier ist es Lukas wieder wichtig zu zeigen, ich habe geforscht. Sie ging von Nazareth in das Bergland von Juda. 100 Kilometer, ein 3-Tages-Marsch, ein 14-jähriges, frisch schwangeres Mädchen, alleine. Das war nachprüfbar. Man kannte Maria und man wusste, was sie vorhat. Und dann unterbricht er diese Erzählung und wir dürfen bei diesem besonderen Moment dabei sein, als sich die beiden Schwangeren begegnen. Ich meine, wenn sich zwei Normalschwangere begegnen, um sich zu erzählen, dass sie schwanger sind, stellt euch das vor. Und hier noch multipliziert durch diesen ganzen Wunderfaktor, der hier noch mit drin steckt. Was war das für ein Moment? Gott schickt hier seinen Sohn Jesus Christus in dem hilflosest möglichen Zustand in diese Welt, so klein und so hilflos macht sich Gott, um uns Menschen zu zeigen, ich bin nicht weit weg irgendwo. Vielleicht bin ich dir egal, aber du bist mir nicht egal. Ich komme mitten hinein in das Chaos dieser deiner Welt, um dir genau dort zu begegnen. Gibt es mehr Schwäche, als in Form einer kleinen Zellteilung zu kommen? Lasst uns aufhören, über irgendeinen Gott nachzudenken, der weit weg ist, mit unserem Leben nichts zu tun haben will. Er hat sich mit uns auf eine Stufe gestellt, da angefangen, wo jeder von uns angefangen hat. Und er kommt in diesem Moment schon mit dem Anspruch, ich werde einen Unterschied für diese Welt machen. Ich werde sie retten. Und in dem Moment, als der Messias, der Retter, der Herr, der vorausgesagt war, auf den die Menschen seit 2000 Jahren, seit dem Stammvater Abraham gewartet haben, in dem Moment, als er eingenistet in die Gebärmutter einen Raum betritt und zum ersten Mal Menschen begegnet, von der ersten Sekunde an wird sein Einfluss auf die Menschheit deutlich. Und daran hat sich nichts geändert. Das ist die irre Geschichte, für die wir nicht unglaublich viel Krebs brauchen, um die zu verstehen, sondern unglaublich viel Vertrauen und Glaube. Und deswegen kommt Gott nicht in einer Kutsche, sondern als Baby. Nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Nicht in Jerusalem, sondern in Nazareth. Nicht in einer Königsfamilie, sondern bei einem 14-jährigen armen Mädel. Gott stellt alles auf den Kopf und deswegen fällt uns das so unglaublich schwer zu kapieren, was da eigentlich los ist. Gott wird Mensch in aller Schwachheit, um später für uns Menschen zu sterben, ebenfalls in aller Schwachheit, so sah es zumindest aus. Und genau diese scheinbaren schwächsten Momente seines Lebens zeigen die größte Stärke, die es jemals gegeben hat, weil in der Beziehung zu Gott andere Maßstäbe gelten. Maria betritt den Raum, begrüßt Elisabeth, sagt Hallo und bevor Elisabeth darauf reagieren kann, reagiert Johannes das Baby, 6. Monat, 25 Zentimeter, ungefähr 500 Gramm schwer. Und er reagiert in ihrem Bauch und hüpft vor Freude. Ich dachte, so ist vielleicht eine goldige Idee für irgendeinen Spielfilm, aber was macht das in der Bibel? Weil hier was ganz Besonderes passiert. Das Wort, das Lukas hier verwendet, um die Reaktion von Johannes im Bauch von Elisabeth zu zeigen, beschreibt ein Hüpfen vor Freude, ein Springen, was an anderer Stelle dafür verwendet wird, wenn Rehe beschrieben werden, die durchs Feld springen. Nicht das Wort, was normalerweise verwendet wird, wenn ein Kind sich dreht oder strampelt oder so. Also was ganz Besonderes. Die Reaktion von Johannes hängt ganz eng mit seinem Auftrag zusammen, den ebenfalls der Engel beschrieben hat. Er wird groß sein in den Augen des Herrn und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Also Johannes, so sollte dieses Kind heißen, war dazu berufen, vor Jesus herzugehen und auf ihn als Retter hinzuweisen. Er war ein halbes Jahr älter. Und schon 3 Monate vor seiner Geburt arbeitet er als Prophet und macht an seiner Reaktion, als Jesus den Raum betritt in Maria, macht er deutlich, das ist er. Wow, was für eine Vorfreude. Er wirkt schon als Hinweisschild auf Jesus, bevor er überhaupt geboren ist. Unglaublich. Er ist es. Ihm müsst ihr vertrauen. Für diese Botschaft ist Johannes nach seinem Auftrag geköpft worden. Aber er ist nicht still gewesen, weil es die Wahrheit ist, die nicht jeder hören wollte. So wie heute. Ausgelöst durch diese pränatale Begegnung zwischen Jesus und Johannes. Als Elisabeth den Gruß von Maria hört, wird sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, Gott schenkt ihr die klare Erkenntnis über etwas, was hier gerade passiert. Und so kann sie Maria bestätigen, hey, du bist nicht verrückt, das ist keine Hormonstörung, das ist kein Pubertätsproblem, was du hast nicht geträumt, du bist nicht irre, sondern Gott hat etwas Großartiges vor mit deinem Leben. Und in dem Moment, in dem Jesus den Raum betritt, wird Elisabeth sehr viel über sich selbst und über die ganze Situation klar. Du, Maria, bist etwas ganz Besonderes und das Kind in deinem Bauch erst. Klammer auf, der Begriff, der hier für Kind in diesem Stadium im Neuen Testament gebraucht wird, ist genau das gleiche Wort, was später gebraucht wird, als Jesus beschrieben wird, wenn er in einer Krippe liegt. Ich glaube, das sagt uns sehr viel über Gottes Sicht und die Sicht der Bibel über menschliches Leben und wann es anfängt und ab wann ein Mensch ist, ein Baby. Klammer zu. Und Elisabeth fragt, aber wer bin ich, Herr, dass ich Teil dieser Geschichte sein darf? Ich darf die Mutter meines Herrn treffen? Das ist ein Bekenntnis von Elisabeth. Da kommt die Mutter des Herrn. Ich habe mich gefragt und habe keine Antwort gefunden, es war der Heilige Geist. Woher wusste sie von ihrer Schwangerschaft? Die Antwort ist, Gott ist der Grund, warum Menschen Teil seiner Geschichte werden. Gott will Teil unserer, deiner Geschichte werden. Und wisst ihr, wenn Gott Menschen anspricht, wenn uns etwas klar wird, wenn er unsichtbar, mal ganz leise, mal ganz plötzlich in unser Leben tritt, dann sind nicht unsere Umstände für ihn wichtig, sondern wir, nicht unser Alter, nicht unser Kontostand, nicht das, was wir geleistet haben, sondern einfach wir als Mensch, du. Er lädt uns ein, auf das zu vertrauen, was er getan hat. Er ist der Retter, er ist unser Herr. Und ich wünsche dir, und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass es in unserem Leben eine oder mehrere Elisabeths gibt, wie sie Maria hier erlebt hat. Menschen, die dir sagen, super, dass du dich für Glaubensfragen interessierst. Super, dass du deinen Glauben bekennst. Halte fest daran, vertraue, lass dich fallen. Du bist nicht irre, auch wenn es sich komisch anfühlt. Für Gott ist nichts unmöglich. Keines deiner Probleme und Sorgen ist zu groß für ihn. Er hat nicht nur die Lösung, er ist die Lösung. Wie ist dein Bild von Gott? So bricht Gott sein Schweigen. Vielleicht heute, vielleicht durch jemanden von hier. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder diese Elisabeth-Momente gebraucht. Menschen, die mich ermutigt haben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln an dem Logik, Glaube, Machbarkeit, Tun, Möglichkeitskonflikt. Wie soll das eigentlich alles werden? Auch Menschen, die gesagt haben, dass sie zum Beispiel von mittendrin oder von irgendwas profitieren. Das hat gut getan und das hat mich wieder daran erinnert, dass mein Leben in Gottes Hand ist und ich nicht verrückt geworden bin in der Zeit. Vielleicht ein bisschen, aber. Und ich weiß, dass manche sagen oder sich wünschen, es wäre doch so viel leichter gewesen, damals Jesus zu vertrauen, hätten wir ihn direkt gesehen, so richtig live dabei sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Viele Menschen, die ihn damals gesehen haben, haben sich auf die falschen Sachen konzentriert. Was muss ich tun? Was kann ich bei dir bekommen? Oder haben ihn kritisiert? Ich glaube, es wäre kein Unterschied. Außerdem wäre es, glaube ich, nicht gerecht, wenn jemand mit dem Anspruch kommt, die Welt verändern zu wollen oder zu können, aber die Menschen im Vorteil sind, die ausgerechnet zufällig gerade in den 30 Jahren auch gelebt haben, wo er gelebt hat, wobei er ja nur in 3 Jahren wirklich was bewirkt hat oder gewirkt hat. Also muss es eine andere Grundlage geben und davon erzählt Maria und damit komme ich auch gleich zum Schluss. Sie hilft uns zu sehen, was die Absicht von Lukas war, nämlich was wir sicher wissen können, wenn wir den Unsichtbaren oder wenn wir Jesus treffen. Sie stellt uns Jesus vor, sie beschreibt den Retter Jesus Christus, als er noch nicht mal geboren ist. Sie beschreibt, was er tun wird und was er getan hat, zu allen Zeiten und dass mit ihm alles in Erfüllung gegangen ist. Jede einzelne unserer Sehnsüchte ist bei Jesus erfüllt. Und sie macht das, indem sie in den folgenden Versen etwas als bereits geschehen beschreibt, was zeitlich von uns aus gesehen noch in der Zukunft lag. Und sie hebt das Ganze so auf eine höhere Ebene, auf etwas, was für alle Menschen zu allen Zeiten gültig ist. Wir heute können das im Rückblick sehen. Damals war das noch nicht sichtbar. Sie sagt nämlich, sein Erbarmen gilt allen. Er hat seine Macht bewiesen. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt. Er hat die Geringen emporgehoben. Er hat den Hungrigen die Hände gefüllt. Er hat die Reichen mit leeren Händen weggeschickt. Er hat sich Israel und seiner Gemeinde danach zugewendet. Sie beschreibt das hier schon als Realität, obwohl er noch nicht geboren ist. Und das ist das, was so viel über Gott aussagt. Wenn Gott etwas sagt, wenn Gott sagt, dass er etwas tun will, dann ist das quasi deckungsgleich, als hätte er es schon getan. Wenn ich sage, ich rufe dich nachher an, ist das noch lange nicht garantiert, dass ich es wirklich mache. Diese Diskrepanz, diesen Unterschied gibt es bei Gott nicht. Es gibt diesen qualitativen Unterschied zwischen der Ankündigung und der Ausführung, den gibt es nicht. All das hat sich in Jesus erfüllt, vom ersten Moment an. Dafür ist er gekommen und das können wir bei ihm bekommen. Also, was können wir heute sicher von Jesus wissen? Was bedeutet die Begegnung mit dem unsichtbaren, aber lebendigen Jesus für uns? Erstens, Gottes Wort ist wahr und zuverlässig. Für jeden von uns ganz persönlich, aber auch darüber hinaus zu allen Zeiten. Zweitens, Gott hält seine Versprechen. Drittens, wir Menschen, jeder von uns, kann sich ganz ehrlich angucken und auch als Sünder, als Schuldigen, als Versager zur Kenntnis nehmen. Es bräuchte keinen Retter, wenn es nicht ein Problem gäbe. Das Problem zu verneinen hilft nicht weiter. Der Retter ist bereits da, was uns freisetzt, dem Problem in die Augen zu gucken, weil die Rettung schon passiert ist. Das entspannt unglaublich. Für Gott ist nichts unmöglich. Was heißt das für dich? Wir können schwach sein, weil Gott stark ist. Maria hört das, sie glaubt das, sie gibt sich ihm hin. Und sie wird dadurch gesegnet, das heißt unverdient beschenkt und bereichert. Nicht wegen dem, was sie ist und zu geben hat, sondern wegen dem, wie Gott ist und was er gegeben hat. Er hat die Initiative ergriffen. Es ist er, Und noch eine Sache, die ganz sicher ist. Jesus hat gesagt, ich bleibe nicht unsichtbar. Ich komme wieder. Wieder mit einem Paukenschlag. Und alle werden gleichzeitig wissen, das ist er, wenn das passiert. Das ist er, unser Retter. Und manche werden denken, oh nein, die hatten doch recht. Es hat doch gestimmt. Manche werden sagen, endlich. Manche werden einfach nur sagen, wow. Wow. Aber es wird niemanden geben, der nicht erkennt, Gott ist Gott. Das zu verstehen, ist ein Segen und eine Bereicherung für unser Leben. Der Gott dieser Welt ist Kind geworden, damit wir Kinder Gottes werden können. Versorgt, geliebt, beschützt, behütet, unabhängig von Umständen. Er will mit uns tauschen, unsere Fragen gegen seine Antworten, unsere Schuld gegen seine Vergebung, unsere Schwäche gegen seine Stärke, unseren Tod gegen sein ewiges Leben und unser auf der Suche sein gegen das Angenommensein bei ihm. Weil Jesus Messias, Herr, Erlöser, Retter ist und nicht weniger für uns. Und das hat er gezeigt in seiner Auferstehung. Das ist Gnade und das ist eine so wertvolle Botschaft, nicht nur in der Theorie, sondern stellt euch einen Wahlkampf unter diesem Motto vor. Stellt euch einsame Momente vor, in denen das und diese Gedanken die Herrschaft übernehmen. Stellt euch euren stressigsten Alltag vor, in dem Gott sagt, für mich ist nichts unmöglich. Stellt euch eure Arbeitslosigkeit vor und die Zusage Gottes, für mich ist nichts unmöglich. Stellt euch unsere Stadt mit ihren Fragen vor, politischen, strukturellen, demografischen Fragen und einen Gott, der sagt, mir ist nichts unmöglich. Hier möchte ich leben, mit dem Gott. Welchen anderen Weg hätte Gott wählen sollen, um uns das zu zeigen?